Hallo, moin. Da sind wir wieder in der Darstellungstheorie. Wir sind in Kapitel 3 und ich möchte direkt mit einer Definition einsteigen. Ich möchte definieren, was eine Klassenfunktion ist, und damit klärt sich dann auch die letzte Aufgabe von der aktuellen Serie. Unter unserer Voraussetzungstheorie möchte ich Klassenfunktionen definieren. Das sind Abbildungen von unserer Gruppe G in den Körper der komplexen Zahlen mit einer einfachen Eigenschaft. Eine Abbildung nennen wir die Phi. Und Phi in den Körper der komplexen Zahlen heißt Klassenfunktion. Und ja, ich verwende eher das Wort Abbildungen, aber der Terminus dafür ist tatsächlich Klassenfunktion. Deswegen sage ich das auch so. Klassenfunktion auf G. Genau dann, wenn diese Abbildung auf konjugierte Klassen konstante Werte annimmt. Und das schreibe ich jetzt einmal explizit hin. Das soll also gelten für alle G und H. In der Gruppe G konjugiert sind, wir wiederholen gleich, was das heißt. Wenn die konjugiert sind, dann soll das Bild unter Phi gleich sein. Und da wir Klassenfunktionen später als Abbildung schreiben, die von links kommen, werde ich das auch hier schon so machen, dass die von links kommen. Was bedeutet es nochmal, konjugiert zu sein? Kurz Wiederholung. Wir haben ja in dieser Vorlesung, und ich glaube, das war die Woche, in der Christoph mich vertreten hat, da haben wir nochmal wiederholt, was konjugierte Klassen sind, was es bedeutet, konjugiert zu sein, deswegen kann ich mich hier kurz fassen. G und H sind in G konjugiert. Genau dann, wenn ein Element in der Gruppe existiert, sagen wir A, dass wenn ich G mit A kombiniere, H ausgibt. Und das ist einfach eine Abkürzung für A hoch minus 1 mal G mal A. Wurde vor kurzem wiederholt, müsste hoffentlich noch einigermaßen frisch im Gedächtnis sein. Was dort steht, nämlich dass konjugierte Elemente in G gleiche Bilder haben sollen unter Phi, bedeutet also einfach nur, dass wir bei einer Klassenfunktion verlangen, dass auf konjugierten Klassen konstante Werte angenommen werden. Ansonsten dürfen die durchaus variieren und wir sehen später auch Beispiele. Gleichzeitig zeigt das, was ich gerade gesagt habe, oder deutet es darauf hin, dass konstante Abbildungen auf G, wo einfach das Bild irgendeine feste komplexe Zahl ist, automatisch Klassenfunktionen sind. Und das gibt uns sofort unendlich viele Beispiele. Jede konstante Funktion auf G mit Bild in C, also das ist schon wichtig, dass wir den richtigen C-Bereich haben, ist eine Klassenfunktion. Dann bringe ich noch ein anderes Beispiel und dann erstmal nicht noch mehr, weil wir nämlich im Laufe der Vorlesung sowieso ganz viel gesehen werden. Gibt ja einen Grund, warum ich das hier einführe. Ich behaupte, wir kennen sogar noch ein Beispiel. Das haben wir nur vielleicht noch nicht unter diesem Gesichtspunkt angeschaut. Gehen wir mal in eine symmetrische Gruppe. Graf mindestens 3, dann ist es interessant. Dann haben wir da drin ja die alternierende Gruppe und die Elemente in der alternierenden Gruppe und außerhalb davon unterscheiden sich insofern, als sie unterschiedliches Signum haben. In der alternierenden Gruppe liegen die ganzen geraden Permutationen, die haben Signum 1, und außerhalb der alternierenden Gruppe liegen die ganzen ungeraden Permutationen, die haben Signum minus 1. Und ich behaupte, dass das Signum eine Klassenfunktion definiert. Also gucken wir uns das kurz an. Wobei der Zielbereich unnötig groß ist, ich brauche nur die Zahlen 1 und minus 1. Klassenfunktion, hallo? Klären wir kurz, warum das so ist. Ich fange an mit irgendeinem Element aus meiner Summe n. Dann habe ich jetzt ein Signum dafür, 1 oder minus 1. Wenn ich jetzt von diesem Element zu einem anderen Element, möglicherweise aus der gleichen konjugierten Klasse, wechsle, dann hat ja dieses Element in der gleichen konjugierten Klasse den gleichen Zyklentyp und ist deswegen auch gerade oder ungerade, je nachdem, ob ich vorher gerade oder ungerade. Wir brauchen also nur, dass Konjugation den Zyklentyp erhält. Das reicht, um zu sehen, dass alle geraden Permutationen, also dass Konjugierte von geraden Permutationen wieder gerade sind und Konjugierte von ungeraden wieder ungerade. Und das reicht. Dann wissen wir nämlich, immer dann, wenn ich mit Signum 1 anfange, dann sind alle Konjugierten dazu auch Elemente mit Signum 1, verzeihen. Und genauso bei Signum minus 1, dann sind alle Konjugierten dazu auch Elemente von Signum 1. Heute brauche ich anscheinend einen nachmittäglichen Stimmtest und nicht nur einen morgendlichen Stimmtest. Ich schreibe als gesunde Notation, denn Konjugation erhält zu Lüte. Ist das erstmal ausreichend? So ein bisschen? Dann können wir jetzt ein Dilemma beweisen. Und die Übungsaufgabe, die sich auf Klassenfunktionen bezieht, die fließt hier in dieses Dilemma mit ein. Lemma 3, 7. Unter unserer Standardvoraussetzung gucken wir uns die Menge der Klassenfunktionen an. Oh, ich habe vergessen, die Bezeichnung dafür einzuführen. Das sollte ich noch bei der Definition ergänzen. Das hätte ich so ein bisschen länger machen können, aber das finde ich nicht so schön. Ich finde, das gehört zur Definition. Kf, so die Klassenfunktionen von G in runden Klammern. Also genau das, was ihr aus der Übungsaufgabe kennt. So. Diese Leute bilden einen Vektorraum über C. Und die Dimension ist genau die Anzahl der konjugierten Klassen von G. Von G und damit dann die Menge aller Abbildungen von G nach C mit dieser Eigenschaft. Okay. Genau, das heißt, das hängt von der Gruppe ab. Ich behaupte aber jetzt, dass immer, wenn G eine endliche Gruppe ist, wir auf diese Weise einen C-Vektorraum bekommen. Und wir kennen die Dimensionen in dem Moment, wo wir wissen, wie viele konjugierten Klassen unsere Gruppe G hat. Und na, da gibt es halt zwei Dinge zu tun. Einmal zeigen, dass es überhaupt ein Vektorraum ist, Übungsaufgabe. Und sich dann irgendwie eine Basis suchen, die irgendwie passend zur Anzahl der konjugierten Klassen irgendwas tut und sich dann einfach klar machen, dass es wirklich eine Basis ist. Und wir machen das zu Fuß, denn wir kennen die Dimensionen nicht. Wir müssen also wirklich einmal lineare Unabhängigkeit und die Erzeugungseigenschaft nachweisen. Und wir machen das mit so einer Art Ampelfunktion. So, das heißt, den ersten Teil des Beweises habe ich an Sie delegiert. Vektorraumeigenschaft. Zusammen, das ist eine Basis. Und zwar nehmen wir uns erstmal Vertreter für die konjugierten Klassen von G her. Sagen wir mal, das sind n Stück und die Vertreter heißen x1 bis xn. Das heißt, n aus n. Achso, und da G eine Gruppe ist, also mindestens ein Element hat, gibt es auch mindestens eine konjugierte Klasse, deswegen ist n aus n okay. Und x1 ist n aus G Vertreter, und das, ich mache es jetzt einmal sehr genau. Vertreter der paarweise verschiedenen konjugierten Klassen von G. Das heißt, ich will jede Klasse nur genau einmal sehen, mit genau einem Vertreter. Klassifizieren. Konjugieren Klassen von G. Die schnappe ich mir. Und jetzt, ja, jetzt bastel ich mir so Klassenfunktionen. Ich nenne die Ampelfunktion, ich erkläre gleich, warum ich die so nenne. Oder Signalfunktion oder so. Das Prinzip ist Ihnen bestimmt bekannt. Höchstens. Definiere ich mit der Abbildung Phi I. Und zwar soll ich schreibe mir direkt dazu, dass das eine Klassenfunktion ist, damit sich weniger definieren. Denn wenn ich sage, dass es eine Klassenfunktion sein soll, dann reicht es, wenn ich pro konjugierten Klasse von einem Element sage, was das Bild ist. Das macht es hier einen Tick kürzer, würde ich sagen. Das sei eine Klassenfunktion. Es reicht also jetzt, wenn ich für diese Vertreter x1 bis xn sage, was phi i darauf jeweils macht. Na, und hier ist jetzt die Idee, wenn die Indizes übereinstimmen, wenn ich also xi habe und dieses i ist das gleiche i wie das an dem phi i, dann soll der Wert 1 rauskommen und ansonsten immer 0. Deswegen Ampel- oder Signalfunktionen. Es sei phi i definiert als 1, müsste einfach die komplexe Zahl 1. Vollständig beschrieben. Ich gucke nochmal kurz. Ich starte in G. Für jedes Element finde ich eine eindeutig bestimmte Konjugiertenklasse, wo das Element hingehört. Dann schnappe ich mir den Vertreter und weiß, was dessen Bild ist. Und dann ist das Bild für mein ursprüngliches Element dasselbe, denn ich habe eine Klasse. Und so gehe ich alle Elemente von G durch, also kann ich alle Bilder beschreiben. Und ich habe auch keine Auswahl oder so, weil wir durch die konjugierten Klassen hier eine Partition bekommen, also eine disjunkte Zerlegung der Gruppe in Teilen. Das ist also wohl definiert. Und ich behaupte, das tut's. Und offensichtlich ist die Anzahl der konjugierten Klassen. Also schauen wir mal, warum das eine Basis ist. Wir zeigen, dass die Menge von 1 bis n eine C-Basis von K g ist. Wir zeigen, ist eine C-Basis von K. Ja, dann mal los mit der linearen Unabhängigkeit. Machen wir als erst. Da haben wir schon wieder so lineare Algebra-Vibes. Wir schnappen uns eine Linearkombination, die das Nullelement in diesem Vektorraum ergibt. Wir müssen mal kurz schauen, was ist denn das Nullelement? Naja, wie Sie sehen werden, wenn Sie zeigen, dass das ein Vektorraum ist, ist der Nullvektor in diesem Vektorraum die Nullabbildung. Also die Abbildung, die alle Gruppenelemente auf Null wirft. Das ist offensichtlich eine Klassenfunktion und die erfüllt, werden Sie sehen, die erfüllt hier das, was man für Nullelemente im Vektorraum braucht. Also gebe ich doch mal der Nullabbildung einen Namen, damit ich nicht so viel schreiben muss. Ich mache mal so eine große Null mit so einem Schnörkel oben dran. Das sei jetzt die Nullabbildung im Raum der Klassenfunktion. Also 0 in Kf g. Dann schreibe ich mir jetzt eine Linearkombination hin in den Phis, wo die Nullabbildung rauskommt. Seien also Lambda 1 bis Lambda n aus dem Quadrat c, so dass die Summe. Achso, und die Summe ist punktweise. Achso, ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, was die Verknüpfung in diesem Vektorraum sein soll. Stimmt, das habe ich gar nicht gemacht. Summe punktweise und Multiplikation, Skalarmultiplikation, dass man dann wieder drin landet, ist hoffentlich klar, also dass das alles wohl definiert ist. Und da muss man halt die Vektorraum auch so merken. Aber wir brauchen hier so ein bisschen diese Rechenregeln. Die benutze ich jetzt einfach schon. Ich laufe also mit i von 1 bis n und schreibe eine Linearkombination hin, Lambda i bei phi i. Wo Und jetzt setze ich einfach mal irgendwas ein. Wir können uns ja mal x1 schnappen. Wie gesagt, wir haben eine Gruppe, also eine nicht leere Menge. Da ist irgendwas, ich kann mir also x1 schnappen und kann das mal einsetzen. Wenn ich x1 in die Nullabbildung einsetze, dann kommt da offensichtlich 0 raus. Also machen wir das doch mal. Es kommt 0 raus. Wenn ich in die Nullabbildung, ups, da steht doch fehlt das Gleichheitszeichen, so dass diese Summe die Nullabbildung ist. Niemand hat sich beschwert. Ich habe alles hingeschrieben, weil allen klar war, dass das so weitergehen muss. Jetzt setze ich ein. Ich setze in die Nullabbildung x1 ein. Dann kommt, weil es die Nullabbildung ist, 0 raus. So entsteht die 0 hier auf der linken Seite. Jetzt habe ich x1 eingesetzt, kann also auch einsetzen in diese Linearkombination, die da steht. Und nachdem, was ich gerade noch mal kurz wiederholt habe, was die Rechenoperationen sein sollen, setze ich in diese Linearkombination ein, indem ich die einzelnen Terme auf x1 anwende. Also steht hier die Summe über die Bilder. Lambda i mal pi von x1. Also streng genommen wäre das erstmal diese ganze Abbildung angewandt auf x1. Aber so wie die Rechenoperationen funktionieren, kann ich auch x1 in die einzelnen phi i einsetzen, auswerten, mit den Skalaren multiplizieren und dann die Summe bilden. Das ist dasselbe. Jetzt gucken wir, was passiert. Wir laufen jetzt mit i von 1 bis n. An der ersten Stelle i gleich 1 sehen wir hier eine 1, also sehen wir dementsprechend lambda 1. Danach, wenn i nicht 1 ist, dann sagt unsere Definition, dass da lauter Nullen stehen, ist also völlig egal, was die Lambdas sind, der Rest wird 0. Dementsprechend wird lambda 1 gleich 0 und das sehen wir, wenn wir x1 einsetzen. Wenn wir x2 einsetzen, sehen wir genauso, dass lambda 2 0 ist, bla bla bla, also sind alle Lambdas 0. Genau so. Lambda 2 gleich 0. Und jetzt kommt noch die Erzeugungseigenschaft. Dazu schreibe ich mir irgendeine Klassenfunktion und nenne sie Phi. Na, die muss ja irgendwas tun. Schnappen wir uns die erste konjugierte Klasse, die wird von x1 repräsentiert. Phi muss damit irgendwas machen, da kommt irgendein Wert raus. Den könnte ich zum Beispiel μ1 nennen, genauso für x2. Wenn ich Phi darauf anwende, kommt irgendein Wert raus und so weiter. Das heißt, jedem Vertreter weise ich jetzt das Bild unter Phi zu und gebe dieser komplexen Zahl, die da rausgekommen ist, einen Namen. Von xi unter phi. Das kann ich mal machen. Und jetzt muss ich nur noch diese Müs kennen, dadurch ist phi eindeutig bestimmt, weil es eine Klassenfunktion ist und weil ich halt immer nur wissen muss, wie ist der Wert auf jeder Klasse. Aha. Ja, aber dann ist doch klar, wie ich jetzt phi als Linearkombination schreiben kann. Das ist nämlich einfach die Linearkombination und zwar phi unter μ. Und ich möchte auch noch mal schauen, ob Sie Fragen haben zu dem, was bisher geschah. Und wer hat diese Idee schon mal gesehen, dass man eine Basis so bastelt mit so Signalen? Ah, okay. Ich habe sowas in der Analysis mehrfach gesehen als Studentin.
Das ist jetzt letzten Endes einfach wie, wenn wir uns die Standardbasisvektoren nehmen. Das sind ja auch quasi so Signale, dass man sagt, der ite Basisvektor ist halt der, der an der ite Stelle eine 1 hat und sonst überall 0.
Ja, wenn man so in Tupeln denkt. Ja, genau. Das ist eine ähnliche Idee. Wie heißt das denn? Kronecker-Delta, glaube ich. Ja. Es gibt doch diese, ne, diese, wenn man zwei Indizes hat und wenn die gleich sind, dann ist 1 und ja, genau. So. Also, genau, so.
Ich verbinde das aus irgendeinem Grund eher mit der Analysis.
Ach, das hatten wir nicht in der Analysis, sondern später in einem Maßtypen-Funktionalanalyse.
Ah, okay, gut. Aber die Idee ist auf jeden Fall bekannt. Gut. Gibt es irgendwelche Fragen ansonsten dazu?
Dann kommen jetzt mal Wörter und wir sehen, warum wir mit Klassenfunktionen arbeiten wollen. Bisschen Voraussetzungen für die Definitionen, die jetzt kommen. Einmal natürlich G. Unser übliches Zeug und dann möchte ich gerne noch eine Darstellung haben, Delta von G. Und dazu gehört ja immer so ein G-Modul V, den möchte ich V nennen. Also alles ganz naheliegend. Und das sei Delta eine Darstellung von G über irgendeinen Körper. Nee, wir machen mal über C, oder? Ich glaube, jetzt mache ich ganz viel über C. Ja. Delta ist eine Darstellung von G über C. Wir machen gewöhnliche Darstellungstheorie in dieser Vorlesung. Das merken wir unter anderem daran, dass wir jetzt bald hauptsächlich über den Körper C arbeiten. Wenn man modulare Darstellungstheorie machen möchte, dann geht man zu Körpern, die nicht Charakteristik 0 haben, sondern Primzahlcharakteristik und dann teilt die Primzahl die Gruppenordnung und solche Sachen. Und da passieren andere Dinge. Auch sehr interessant. Ich habe da selber Vorlesungen gehört und mich sehr gefreut. Aber in dieser Vorlesung schauen wir uns den gewöhnlichen Fall an. Und mit der Darstellung kommt ja so ein Modul. Das heißt, den nehme ich mir gar nicht extra her, sondern der kommt gratis mit dazu. Ich gebe dem nur einen Namen. Hier ist die erste Definition. Ich kann jetzt ja, und das haben wir in den Übungsaufgaben schon gesehen, mit meiner Darstellung loslaufen und kann dann auf meinem Vektorraum V wirken und kann das mit Hilfe von Abbildungsmatrizen ausdrücken, was da passiert. Von diesen Abbildungsmatrizen kann ich dann die Spur berechnen. Und wir haben in der Übung gesehen, dass die Spur nicht davon abhängt, bezüglich welcher Basis ich da irgendwelche Abbildungsmatrizen bilde. Das heißt, die Spur ist etwas, was zu der Abbildung gehört. In anderen Worten kann ich für jedes G aus G die Spur von Delta von G angucken, also von der von G bewirkten Abbildung auf V. Und das definiert auch wieder eine Abbildung. Und die nenne ich jetzt mal Chi. Und das Ding heißt der zur Darstellung Delta gehörige Charakter. Der zu Delta gehörige Charakter. Von G nach C. Für alle G aus G sei Chi von G, und auch das schreibe ich von links, und das mache ich alles nur wegen der historischen, also wegen der Tradition. Da diskutiere ich nicht. Chi von G ist definiert als die Spur der Abbildung, die von G bewirkt wird, vermöge der Darstellung Delta. Das ist wohl definiert, das habe ich gerade nochmal kurz wiederholt, haben wir in den Übungen gesehen. Wir haben sogar schon Charakterwerte ausgerechnet. Und man nennt das dann den zur Darstellung Delta gehörigen Charakter, so wie das da auch steht. Manchmal möchte man sich aber auch abstrakt einen Charakter hernehmen. Und das funktioniert dann so. Wir nennen eine Abbildung von G nach C einen Charakter der Gruppe G, genau dann, wenn wir eine Darstellung finden können, sodass diese Abbildung der dazugehörige Charakter ist. Das geht also auch. Eine Abbildung Chi von G nach C heißt sozusagen abstrakt definieren Charakter von G, genau dann, wenn es eine Darstellung von G gibt, zu der Chi gehört. In dem Sinne, den wir vorher definiert haben.
Grad einer Darstellung. Der Grad der Darstellung Delta ist definiert als die Dimension des dazugehörigen Moduls V über C. Das heißt, Grad der Darstellung Delta. Wenn jetzt also jemand kommt und sagt, ja, wir gucken uns eine Darstellung vom Grad 3 an, zum Beispiel, dann wissen Sie, ah, okay, die Gruppe G wirkt jetzt auf einem Modul, der über C Dimension 3 hat. Und bewirkt da automatisch. Genauso kann ich auch den Grad eines Charakters definieren und wir werden später sehen, dass es das Gleiche ist, wenn die zusammengehören. Aber hier definieren wir den Grad eines Charakters erstmal als das, was rauskommt, wenn wir das Einzelelement der Gruppe einsetzen. Der Grad von Chi ist definiert als Chi ausgewertet beim Einzelelement der Gruppe. Und das heißt Grad des Charakters. Und dann möchte ich noch sagen, was es bedeutet, dass eine Darstellung oder ein Charakter irreduzibel sind. Das ist nämlich genau dann der Fall, wenn der dazugehörige Modul V einfach ist. Delta heißt irreduzibel, genau dann, wenn V einfach ist. Hier entsprechend. Und dann gibt es noch so eine Bezeichnung und je nachdem, wie lange Sie schon rumlaufen, je nachdem, wie viele Vorträge Sie vielleicht auch schon gehört haben, auch von anderen Leuten, nicht nur von hier, dann haben Sie diese Bezeichnung vielleicht schon gesehen, nämlich Il von G. Großes I und zwei A. Das ist die Menge der irreduziblen Charaktere der Gruppe G. Muss ich jetzt irgendwo hinquetschen. Menge der irreduziblen Charaktere von G. Müssen wir erstmal so hinnehmen als Menge. Wir können später noch gucken, was wir da alles so zeigen können. Jetzt möchte ich ein winziges Beispiel machen. Wirklich ganz winzig, denn wir haben die Übung ja schon vorbereitet. Wir haben schon gesehen, was da passiert. Beispiel
7, Beispiel 8.
Da knüpfe ich jetzt einfach an an dieses Beispiel, was wir hatten, 3, 4, glaube ich, und auch in Kapitel 2 haben wir das schon gesehen, SYM 3 in der natürlichen Wirkung auf R3.
Auf R3 durch Permutation der Standardbasis und die Fortsetzung.
Das heißt, so können wir eine Darstellung definieren. Wir werfen jedes Gruppenelement auf den Automorphismus, der durch die entsprechende Permutation bewirkt wird. Und in der Übung haben wir gesehen, wie wir dann Abbildungsmatrizen bekommen. Und da müssen wir jetzt einfach nur die Spur ausgleichen, dann kriegen wir den dazugehörigen Charakter. Der dazugehörige Charakter Chi Perm vielleicht. Heißt Permutationscharakter. Das ist also so ein ganz kanonisches Vorgehen. So kann man immer symmetrische Gruppen auf Vektorräumen der passenden Dimensionen darstellen. Einfach indem man sich halt eine Basis nennt, Permutation macht, linear fortsetzt. Und dann kriegt man eine Permutationsdarstellung, so nennt man das. Und der dazugehörige Charakter heißt der Permutationscharakter der Gruppe. Und zwar ohne den ganzen Zwischenbau, ohne eine Basis hinzuschreiben, ohne die ganzen Matrizen hinzuschreiben, können wir jetzt die Charakterwerte ausrechnen. Wir müssen einfach vor unserem inneren Auge das alles machen und uns die Matrizen vorstellen, die Spur ausrechnen.
Und drei Werte reichen. Denn so ein 3. Achso, ich hätte hinschreiben sollen, dass b gleich so ein 3 ist. So. Die hat nur drei konjugierte Klassen. Die eine, die nur aus der Identität besteht, dann eine mit den drei Transpositionen, dann noch eine mit den beiden Dreizyklen. Das heißt, ich muss nur drei Bilder beschreiben, dann habe ich den Charakter komplett verstanden. Machen wir das. Von der identischen Abbildung. Wir stellen uns die Matrix vor, wir rechnen die Spur aus, was kommt raus? Ja?
Drei.
Drei, genau, weil ja die Abbildungsmatrix, die dazu gehört, die Einheitsmatrix ist, der Größe 3 Kreuz 3. Wunderbar. Als nächstes nehmen wir den Charakterwert einer Transposition. Und ich schreibe jetzt nicht diese doppelten Klammern hin. Das dürfen Sie auch immer alles weglassen. So, wie sieht es da aus? Wie sieht die Matrix aus? Was ist die Spur?
1.
1. Ja, genau. Anzahl der Fixpunkte. Da haben wir ja eben drüber gesprochen. Und deswegen können wir auch sagen, was der Charakterwert von dem 3 Zyklus 1 zu 3 ist. 0. Fertig. Fertig ist der Permutationscharakter. Und mit der Idee können Sie das jetzt für alle symmetrischen Gruppen auf passenden Vektoren machen. Und dann haben Sie schon den Permutationscharakter verstanden. Zeit ein bisschen zu wischen.
Denn jetzt beweisen wir ein paar Eigenschaften von diesem ganzen Zeug.
Ja, das muss auf jeden Fall alles stehen bleiben. Was Klassenfunktionen sind, wissen wir jetzt schon. Eine Darstellung und den dazugehörigen Charakter her. Delta B muss sein Delta, eine Darstellung von B und hier der dazugehörige Charakter. Ja, schadet nicht. Genau wie oben möchte ich mir den G-Modul, der dazugehört und der unter der Darstellung liegt, und dem Charakter, den möchte ich mir hernehmen und möchte den V nennen. Also schreibe ich dazu mit dazugehörigem G-Modul V. Und die Darstellung und so, das soll alles wieder über C sein. Schreibe ich also auch nochmal dazu, nur für den Fall, dass wir die Bezeichnung gleich gebrauchen können. Und dann gelten folgende Sachen. Chi ist eine Klassenfunktion. Oder, so wie wir uns das dann später merken wollen, Charaktere sind Klassenfunktionen. Okay, was noch? Als wir vorhin definiert haben, was der Grad einer Darstellung ist und was der Grad eines Charakters ist, da habe ich schon dazu gesagt, dass wir später sehen werden, dass die gleich sind. Und das löse ich jetzt ein. Ups. Der Grad von Delta ist das gleiche wie der Grad von Chi. Wir haben uns da haben wir uns angeschaut, was äquivalente Darstellungen sind. Das waren die, die sich nur, also wo sich quasi in Matrix-Denkweise das nur um so eine invertierbare Matrix unterschieden hat. Davor, dahinter, so ähnlich wie bei Basiswechseln. Und wir werden sehen, dass die Charaktere sich dadurch nicht verändern. Wenn ich also jetzt von Delta übergehe zu einer Darstellung, die zu Delta äquivalent ist, dann bleibt der Charakter hier gleich. Falls der
Faktor für Delta Strich. Ich hoffe, dass man es noch lesen kann. Bitte immer beschweren, wenn es irgendwie nicht mehr gut lesbar ist. So kleine Indizes und Leute. Einer kommt noch. Unsere Darstellung muss ja nicht unbedingt treu sein. Und wir können was sagen über Gruppenelemente, die im Kern liegen. Deren Charakterwert ist nämlich einfach der Grad. Im Kern der Darstellung ist das Chi von G der Grad von Chi. Oder auch Chi vom Einzelelement, so ist es ja definiert, deswegen schreibe ich das mal so. Das heißt, der Charakter sieht wirklich nicht, ob ein Element das Einzelelement der Gruppe ist oder ob es nur so wirkt, als sei es das Einzelelement der Gruppe. Das bedeutet ja, im Kern von Delta zu liegen. Ja, okay, 1, 2, 3, 4 Eigenschaften. Unten stehen die Definitionen, dann können Sie hoffentlich gut hin und her gucken. Hoch und runter geht es also nicht. Charaktere sind Abbildungen von G nach C. Das steht schon in der Definition. Wir müssen also nur nachgucken, ob die auf kollidierten Klassen das Gleiche machen. Hier ist eine Abbildung von G nach C. Na, dann können wir uns doch mal zwei kollidierte Elemente in G schnappen und das so schreiben, dass man die Konjugation auch sieht, so ähnlich wie wir das hier gemacht haben. Wir haben zwei konjugierte Elemente hergenommen, dann haben wir das so geschrieben, mit einem konjugierenden Gruppenelement, sodass man das wirklich sehen kann. Seien jetzt E, H und X aus G, so dass G und X erkannt ist, das heißt, ich nehme mir G und H als konjugiert her und schnappe mir dann direkt ein Gruppenelement X, mit dem ich die Konjugation sehe. Und jetzt möchte ich berechnen, wie sich die Charakterwerte verhalten. Naja, Chi von H ist zunächst mal, wenn ich einsetze, Chi von, ich löse die Konjugation mal auf, x minus 1 mal g mal x. Das ist also jetzt die Spur, wenn ich nochmal auf die Definition schaue, das ist die Spur des Bildes von diesem Gruppenelement unter Delta. Das heißt, ich schnappe mir die Abbildung, die von dem Gruppenelement bewirkt wird, eine Abbildungsmatrix und rechne die Spur aus. Na gut, da Darstellungen Homomorphismen sind, können wir hier diese Verknüpfung in der Gruppe und dann danach das Abbilden mit Delta dadurch ersetzen, dass wir die einzelnen Gruppenelemente mit Delta abbilden und dann die Abbildungen, die entstehen, nacheinander ausführen in der gleichen Reihenfolge. Also schreiben wir das nochmal hin. Hier benutze ich das Darstellungen Homomorphismen sind. Dann haben wir die Spur von als Einzelschreiben. Delta von x hoch minus 1 ist meine erste Abbildung. Stern Delta von e. Stern Delta von x, wobei ich die Abbildungen in der Reihenfolge lese, wie sie da stehen. Und jetzt kann ich mir das ja auch wieder wie Matrizen vorstellen, Abbildungsmatrizen. So denken wir ja, wenn wir die Spur ausrechnen. Und innerhalb der Spur kann ich die Reihenfolge von Matrizen vertauschen. Das haben wir in den Übungsaufgaben auch schon benutzt. All
Also ist das dasselbe wie die. Achso, wenn ich das mache, wenn ich also innerhalb der Spur vertausche, dann habe ich hier ja zwei Abbildungen, die sich gegenseitig rückgängig machen. Das heißt, ich habe nur die identische Abbildung und es bleibt Delta von G übrig. Das heißt, das ist die Spur von Delta von G. An der Stelle habe ich benutzt, da schon mal so einen Pfeil dran, Matrizen vertauschen innerhalb der Spur. Matrizen vertauschen in der Spur. Es steht da, es ist winzig, aber es steht da, ja.
Nur eine Frage, es macht für uns jetzt keinen Unterschied, aber wir können nicht einfach zum Beispiel Delta von x invers mit Delta von g einfach tauschen. Aber wir können so Blöcke immer tauschen. Also wir können nur zwei Matrizen quasi tauschen. Und wir können die hinteren beiden zusammenziehen als eine Matrix.
Genau, also Moment, ich muss verschiedene Sachen sagen. Das erste ist, dass wir bei Abbildungen, und innerhalb der Spur stehen ja erstmal Abbildungen, die Reihenfolge grundsätzlich nie vertauschen dürfen, ohne nachzudenken, weil das da eine Rolle spielt. Das heißt, ich sage gar nicht, dass ich bei den Abbildungen die Reihenfolge vertauschen darf. Ich sage nur, dass wenn ich die Spur von diesem Produkt ausrechne, dass es dann dasselbe ist, als wenn ich die Spur ausrechnen würde von dem, du hast es gerade vorgeschlagen, ich fasse diese beiden zu einer Abbildung zusammen und vertausche dann innerhalb der Spur und behaupte, da kommt immer noch dasselbe raus. Mit dem Assoziativgesetz für die Hintereinanderausführung von Abbildungen darf ich dann wieder umklammern und erst danach kürzen die beiden sich weg. Und ich habe nie wirklich Abbildungen vertauscht, ich habe nur... Die Spur ist dasselbe. Das heißt, ich darf innerhalb der Spur das so zusammenfassen, tauschen und dann kürzen.
Genau, aber dann dürfen wir nur formal quasi nur zwei Blöcke tauschen. Wir können nicht die beliebig tauschen, sondern wir können so quasi wie bei so einem Zyklus das so
durchschieben. Genau, man muss es zurückführen können auf die Rechenregel Spur von A Stern B ist dasselbe wie Spur von B Stern, wenn das geht. Ja, genau, danke, sehr gute Frage. Jetzt sind wir hier bei der Spur von Delta von G gelandet, aber das ist ja einfach der Charakterwert von G und das ist das, was wir haben. Dass also Charaktere auf konjugierten Klassen die gleichen Werte annehmen, liegt daran, dass wir hier die Spur von Abbildungsmatrizen betrachten und dass da egal ist, für welche Basis wir das machen. Also man kann das ja alles immer wie Basiswechsel oder so auffassen. Und wir verwenden wieder diese Rechnung für die Spur. Dann kommt jetzt B. Achso, sind wir fertig? Ja. Starten zum Bereich Stunden schon, wir brauchen nur das mit den Konjugierten-Klassen. Okay. Dann kommt jetzt B. Die Grade sind gleich von Delta und von Chi. Dafür gucken wir auf die Definition. Was war nochmal der Grad von Delta? Der war nach Definition die Dimension des G-Moduls, den wir da haben. Über C. Haben wir vorhin unser Beispiel gesehen. Wenn man den Charakterwert der identischen Abbildung bzw. des Einzelelements von G ausrechnet, dann kommt da die Dimension unseres Vektorraums raus, weil ja das Einzelelement der Gruppe die identische Abbildung bewirkt. Das heißt, dazu gehört als Abbildungsmatrix die Einheitsmatrix. Und dann haben wir auf der Spur so viele, also auf der Diagonale so viele Einsen wie G. Also kommt als Summe dieser Einsen die Dimension raus. Das ist also auch der Charakterwert vom Einzelelement der Gruppe. Und das ist es schon, oder? Genau, das ist der Grad von Chi. Da war also unser kleines Beispiel vorhin schon so ein erster Hinweis. Und jetzt kommt C. Jetzt brauchen wir eine zu Delta-äquivalente Darstellung. Das sei also Delta-Äquivalent. Und dann können wir nochmal wiederholen, was das hieß. Ich habe es vorhin schon kurz gemacht. Na, wie war das nochmal? Man braucht jetzt also noch ein G-Modul, unser D minus V, dann heißt das andere gleich G. Und dann braucht man einen Isomorphismus und dann muss das Anwenden der Darstellung mit dem Isomorphismus so oder so, das muss sich vertauschen. Das muss bei Hintereinander Ausführung kompatibel sein. Wir haben, als wir das gesehen haben,
weiß nicht mehr wer, jemand hat den Begriff kommutatives Diagramm da in den Raum geworfen. Das ist so die Vorstellung, die wir da brauchen.
Es ist egal, ob ich erst schaue, wie die Gruppe auf dem ersten Vektorraum wirkt und dann abbilde, oder ob ich zuerst abbilde und dann schaue, wie die Gruppe auf dem zweiten Vektorraum wirkt. Und dafür brauchen wir eigentlich nur Notationen.
Sei G ein G-Modul zur Darstellung Delta Strich. Irgendwas muss da ja sein. Jetzt brauche ich noch Basen. Sei G-Mut, Süd- oder C-Mut, verordnete C-Basen von V bzw. B. Einfach damit ich Abbildungsmatrizen hinschreiben kann. Und dann brauche ich noch ein Gruppenelement. Sei das so und seien die so und die ein Gruppenelement. Ich möchte kurz, bevor ich die Rechnung anfange, erzählen, wo ich hier hin möchte mit dem Argument. In C steht ja als Behauptung, dass Hi auch ein Charakter für Delta Strich ist. Also müssen wir nochmal kurz in die Definition gucken, was das bedeutet. Hi ist momentan ein Charakter für Delta. Das heißt, ich kann die Werte unter Hi berechnen, indem ich die Spur ausrechne von Delta von den Gruppenelementen. Zu behaupten, dass Hi auch ein Charakter für Delta Strich ist, bedeutet, ich kann das genauso ausrechnen, wenn ich die Spur ausrechne von Delta Strich von den Gruppenelementen. Das brauche ich also, diese Spur von Delta Strich von den Gruppenelementen. Und dann muss ich irgendwie ausrechnen, dass da der gleiche Charakter mit rauskommt. Ich weiß aber ja noch mehr, bevor wir losrechnen. Da Delta und Delta Strich äquivalent sind, weiß ich, dass es einen Isomorphismus gibt von V nach W, oder umgekehrt, sodass es kompatibel ist mit den Darstellungen. Und das kann ich doch ausdrücken mit Hilfe einer invertierbaren Matrix. Das stand in Lemma 3,5. In Lemma 3,5, da hatten wir so eine Gleichwertigkeit. Äquivalenz ist gleichwertig dazu, dass die beiden Modulen die gleiche Dimension haben und dass man so eine invertierbare Matrix finden kann, die die eine Abbildungsmatrix jeweils in die andere überführt, und zwar simultan für alle Gruppen in der Karte. Das funktioniert also unabhängig von diesem D, was wir gewohnt haben. Mit der 3,5 sei T eine invertierbare Matrix über C für die diese Gleichung gilt, da steht, nämlich T minus 1 Stern Abbildungsmatrix für Delta 1a Delta und Delta Strich, also Delta von G. Delta war auf V, unsere Basis für V heißt Behut. Das ist jetzt die Abbildungsmatrix für Behut. Und danach kommt jetzt T. Und wenn ich da Matrixmultiplikation mache, dann soll die andere Abbildungsmatrix rauskommen. Also die von Delta Strich von G mit der Basis, die zu W gehört, und das ist C-Hut. Sieht ein bisschen anders aus in der Notation als in dem Lemma, aber ist genau dasselbe. Und dann erhalten wir. Mal gucken, ob ich jetzt die Rechnung so zusammenpuzzeln kann, dass das da in eine Zeile passt. Aha, Moment, dann erhalten wir. Ich fange mal mit der Spur von Delta Strich von G an. Da brauche ich die Spur einer Abbildungsmatrix. Da kann ich diese hier nehmen, auf der rechten Seite. Dann kann ich stattdessen aber die linke Seite einsetzen. Dann habe ich also die Spur von diesem ganzen Gedöns. T minus 1 Stern, Matrix für Delta von G. Jetzt kommt der Trick von oben. Innerhalb der Spur darf ich da die Reihenfolge vertauschen. Genauso wie wir das vorhin gemacht haben, der Wert der Spur ändert sich nicht, wenn ich da die Reihenfolge verändere. T und T-1 sind zueinander invers, also bleibt die Spur von dieser Matrix übrig und das ist genau die Spur von Delta von G. Also genau wie oben, Matrizen tauschen in der Spur. Ich habe gerade Lust auf Farbe. Okay, hier ist so ein knalliges, weiß ich genau, Violett. Also hier ist unser Argumentationskästchen. Oh, das knallt. Matrizen tauschen in der Spur und das ist genau das gleiche Argument, was wir hier unten benutzen. Und dann steht es da. Dann haben wir hier die Spur von Delta von G, was das gleiche ist wie hier. So kann man also ganz direkt über dieses wunderbare Lemma 3.5 sehen, dass wenn wir von Delta zu einer äquivalenten Darstellung gehen, die Charakterwerte sich überhaupt nicht verändern. Damit sind wir fast fertig. Es fehlt nur noch D. Ich wische mal, dann können Sie überlegen, ob Sie noch Fragen haben. Bis hierher. Keine? Dann kommt Teil D. Ich glaube, der war wieder ganz kurz. Oh, wir nehmen uns nicht mehr so gern. Von der Darstellung. Okay. Im Kern zu liegen heißt, dass wenn ich Delta auf dieses Gruppenelement loslasse, die Abbildung, die rauskommt, die identische Abbildung ist. Naja, Chi von G ist jetzt die Spur davon, wir haben gerade schon zweimal besprochen, dass die Spur von der identischen Abbildung die Dimension des Vektorraums ist, aber wir haben ja gerade geklärt, dass das der Grad ist, also sind wir fertig. Also voll. Von Delta von G, also von der identischen Abbildung. Und das ist die Dimension von V über C. Und das ist, irgendwo steht es, der Grad von Delta, das ist derselbe wie der Grad von Chi. Delta gleich Grad von Chi gleich Chi vom Einzelelement. Geht einfacher. Ne? Man kann auch einfach sagen, das Einzelelement wird ja von der Darstellung auch auf EDV abgebildet, also sind natürlich die Charakterwerte gleich, das ist noch kurzer.
So. Und bevor wir uns dann gleich kurz ausruhen können, oder jedenfalls unsere Hände ein bisschen ausruhen können, weil wir nämlich den Satz von Schur lesen und so ein bisschen besprechen können und auch den Anfang des Beweises so ein bisschen besprechen können, mitlesend mit den Notizen, die ich uns zu Deck gestellt habe.
Heute machen wir noch eine Definition. Nur wohin ist die Frage? Eigentlich passt es da hin. Und da muss ich sowieso ganz viel wischen, denn der Beweis ist lang. Ansatz von Schuhe. Ja. An. Dann reden wir erstmal in Ruhe und ruhen uns ein bisschen aus und dann sammeln wir Kraft, um den Beweis zu machen. Hier ist die nächste Definition. Der sogenannte Hauptcharakter. Falls Sie englische Sachen lesen, da heißt es häufig Main Character oder Principal Character von G. Das ist derjenige Charakter von G, der jedes Gruppenelement auf 1 abbildet. Und der ist irreduzierbar. Alle Gruppenelemente auf 1 abbildet und
schreibe mal dazu, dieser ist irreduzibel. Und es gibt verschiedene Standardnotationen dafür. Sobald ich eine brauche, werde ich mich für eine entscheiden. Aber jetzt möchte ich kurz ein bisschen Hintergrund geben. Was für eine Darstellung gehört dazu? Warum ist der irreduzibel? Okay, was ist da los? Also, ich kann ja jede Gruppe darstellen, indem ich sage, dass jedes Gruppenelement einfach wie die identische Abbildung wirken soll. So, und wenn ich das auf einem eindimensionalen Vektorraum mache, also zum Beispiel einfach auf C selber, als Vektorraum über C selber, dann wirkt jetzt also jedes Gruppenelement wie die identische Abbildung. Das heißt, als Charakterwert kriege ich dann immer die Dimension des Vektorraums, also 1. Das heißt, da kriege ich genau das, genau diesen Charakter. Und der ist irreduzibel, weil der Modul eindimensional ist. Okay, so kann man sich das vorstellen, da kommt das her. Und den gibt es immer und den braucht man deswegen. Das ist immer ein irreduzibler Charakter, der da rumläuft. Hintergrund des Ganzen ist, dass wir jetzt langsam Theorie aufbauen, um zu verstehen, wie allgemeine Charaktere sich aus irreduziblen Charakteren zusammensetzen. Und dann reicht es ja nicht, die irreduziblen zu verstehen, weil jetzt kommt man damit weit. Und der Hauptcharakter ist ein irreduzibler Charakter, der da immer rumläuft, den wir deswegen einfach auf dem Schirm behalten müssen. Und weil er wichtig ist, hat er einen Namen. Ja, nächstes Ziel ist, habe ich gerade schon so ähnlich gesagt, besser zu verstehen, wie irreduzible Charaktere aussehen und wie viele es gibt und überhaupt. Und da fangen wir jetzt mit dem Satz von Schur an. Bevor ich uns da ein bisschen durchquatsche, gebe ich Ihnen einen Moment zum Durchatmen und ich wische. Dann besprechen wir doch mal kurz den Satz. Erstmal nur den Satz selber. Wir haben unsere Standardvoraussetzung mit unserer endlichen G und so weiter. Jetzt nehmen wir uns zwei irreduzible Darstellungen her von G über den Körper C der komplexen Zahlen. Die beiden Darstellungen heißen Delta 1 und Delta 2. Und wichtig ist jetzt als Voraussetzung, die sollen irreduzibel sein. Das heißt, die dazugehörigen Module, die wir später noch hernehmen, die werden einfach sein. Dem geben wir jetzt die Namen V1 und V2. Das ist also das Erste, was wir haben. V1 und V2 sind einfache G-Modulen. Dazu gehören Darstellungen, Delta 1 und Delta 2. Die sind irreduzibel. Dann kann ich mir jetzt noch feste geordnete Basen hernehmen von diesen beiden Vektorräumen über C. Die nenne ich dann W1 und W2. Wir sehen schon, wir werden wieder Abbildungsmatrizen bauen. Und jetzt kommt diese Delta-Notation. Diese Delta-Notation soll später gewisse Rechnungen übersichtlicher machen. Und ich hoffe, das ist auch so. Und zwar verwende ich Groß Delta mit passendem Index, um, wenn da G eingesetzt wird, in kanonischer Weise eine Abbildungsmatrix hinschreiben zu können. Das heißt, ich kürze mit Groß Delta Index 1 bzw. 2 von G, also von dem Gruppenelement G, ab, dass ich die Abbildungsmatrix bilde von dem dazu passenden Delta I von dem kleinen G mit der passenden geordneten Basis. Wenn ich also über den Modul V1 arbeite, brauche ich die Basis B1 Hut und wenn ich über V2 arbeite, brauche ich die Basis B2 Hut. So, das ist quasi nur eine Abkürzung. Dann können wir noch die Einstellungen binden, das brauchen wir später und wir brauchen später auch Zeilen und Spalten für Abbildungsmatrizen und Gedöns und da müssen wir dann ein bisschen diskutieren, weil bei mir vielleicht Zeilen und Spalten nicht dasselbe bedeuten wie bei Ihnen, aber das erklären wir dann später. Das ist erstmal nur Notation. Jetzt kommen die beiden Behauptungen des Satzes von Schur, bei denen ich finde, dass man, wenn man diese Abkürzung hat, die einigermaßen kompakt ausdrücken kann. Die erste Behauptung ist, wenn die beiden Darstellungen nicht äquivalent sind, dann kann ich das daran erkennen, dass wenn ich die Summe bilde über die ganzen Gruppenelemente und dann über bestimmte Kombinationen von Matrixeinträgen, einmal für die Gruppenelemente selber bezogen auf V1 und einmal für die Inversen bezogen auf V2, wenn ich da so gewisse Kombinationen anschaue, und summiere über alle Möglichkeiten, dann kommt er nur noch raus. Daran kann ich erkennen, dass die beiden Darstellungen nicht äquivalent waren. Und dann gibt es noch eine zweite Aussage, Teil B.
Das ist eine allgemeine Aussage darüber, wie diese Summen aussehen, wenn ich also Matrix-Einträge nehme aus der Matrix Delta 1 für ein Gruppenelement und dann der Matrix Delta 1 für das dazu inverse Gruppenelement. Wenn ich da auch wieder so über die ganzen Gruppenelemente laufe und so Koeffizienten aus den Matrizen multipliziere, so ähnlich wie in A, aber diesmal nur für den einen Modul V1 und die entsprechenden Matrizen, dann kann ich hinschreiben, was da rauskommt. Da habe ich nämlich zweimal so eine Indikatorfunktion, Delta JK, dieser Wert ist 1, genau dann, wenn J und K gleich sind und sonst 0. Dann habe ich Delta IL, auch wieder 1, genau wenn I gleich L ist und sonst 0. Mal 1 durch den Grad von Delta 1 mal Gruppenordnung. Ich habe also eine Formel, wie ich diese Werte, also die Ergebnisse bei diesen Summen ausrechnen kann. Und wir sehen, dass da auch wieder ganz oft 0 rauskommt, je nach Indexkombination. Aber der Punkt ist, man kann da irgendwas ausrechnen. Okay, jetzt haben wir also diese Matrix-Einträge und das kann beliebig schrecklich werden, aber der Witz ist, dass man mit einer Vorüberlegung sich ganz viel Arbeit sparen kann. Deswegen habe ich die auch aufgeschrieben bzw. ins Tut-IP gestellt, damit wir die jetzt einmal zusammen besprechen können und Sie das nicht alles abschreiben müssen. Hier kommt also jetzt die Vorüberlegung. Zunächst mal haben ja Delta 1 und Delta 2 irgendwelche Grade. Also Modulen V1 und V2 haben irgendeine Dimension, N1 und N2. Jetzt bauen wir uns Matrizen bzw. Abbildungen, sollte ich wahrscheinlich besser sagen. Aber wir fangen mit Matrizen an. Also ich fange an, indem ich mir eine Matrix hernehme über C mit der richtigen Größe. Das heißt, ich habe N1 Zeilen und N2 Spalten, sodass das eine Abbildungsmatrix werden kann für eine Abbildung von V1 nach V2. Das ist der Witz. So denke ich gerade los. Ich denke in Abbildungen von V1 nach V2. Stell mir die Abbildung als Matrizen vor, dann weiß ich, welche Größe die haben müssen. Und wenn ich jetzt also mit so einer Matrix starte, nenne sie M, dann baue ich mir eine Abbildung bzw. eine Abbildungsmatrix, indem ich Folgendes mache. Für jedes Gruppenelement nehme ich die Abbildungsmatrix für dieses Gruppenelement, multipliziere die mit M und das funktioniert, weil die Zeilen- und Spaltenanzahlen zusammenpassen. Was dann rauskommt, multipliziere ich mit der Abbildungsmatrix auf dem Vektorraum V2, diesmal aber für G hoch minus 1. Und auch hier passen wieder Zeilen- und Spaltenanzahl zusammen. Das heißt, für jedes Gruppenelement ist erstmal möglich, diese Matrizen zu multiplizieren. Da kommt irgendwas raus, irgendeine Matrix. Der Witz ist jetzt, über alle Gruppenelemente zu summieren und alle Matrizen, die da rauskommen, haben die gleiche Größe. Also geht das. Und was dann rauskommt, ist wieder eine Matrix der Größe N1 kreuz N2 und wieder über C. Und irgendwie haben wir da jetzt, so ähnlich wie wir das in der Übung gesehen haben, wir haben jetzt irgendwas gemacht, was so über die Gruppenelemente mittelt in gewisser Weise. So, wir bilden dann wieder so eine Summe. Und die nächste Argumentation zeigt, beziehungsweise, ja, das geht jetzt so in zwei Schritten. Erstmal kann man sehen, dass wenn man mit so einer Matrix M anfängt und dann diese Bastelvorschrift befolgt, über die wir gerade geredet haben, und das Ergebnis heißt dann T von M, dass das dann eine Matrix wird, die nicht nur einen Vektorraumhomomorphismus von V1 nach V2 definiert, das ist ja klar, außer hier, sondern sogar einen G-Modulhomomorphismus. Das heißt, man muss irgendwie noch sehen, dass das, was wir da machen, diese Abbildung, mit der Wirkung der Gruppe jeweils auf V1 und V2 verträglich ist. So, und um das zu machen, kommt jetzt eine Rechnung. Wir haben also jetzt aus einer Matrix M so eine neue Matrix T von M gebastelt. Zu dieser Matrix T von M gehört jetzt schon, laut Lina, ein Vektorraumhomomorphismus von V1 nach V2, den nenne ich Tau. So kommt also diese Gleichung zustande, dass die Abbildungsmatrix für Tau bezogen auf die Basen W1 hoch bzw. W2 hoch das gleiche ist wie diese Matrix T von M. Genauso haben wir Tau hergenommen. Und das geht, das ist einfach nur die Lage. Um jetzt zu zeigen, dass T von M sogar einen G-Modulhomomorphismus bewirkt, muss ich auch die Verträglichkeit mit der Wirkung zeigen. Und deswegen nehme ich mir jetzt ein Gruppenelement H her und rechne Folgendes aus. Wenn ich V betrachte unter der Wirkung von H, also unter dem, was die Gruppe da in ihrer Wirkung macht, und wenn ich das dann mit Tau abbilde, kommt das selber raus, als hätte ich zuerst V mit Tau abgebildet und hätte dann das Gruppenelement wirken lassen, aber halt so, wie es in V2 kommt. Dass jetzt die Gleichung wieder steht und die wir nachweisen wollen. Naja, und das ist jetzt einfach eine Rechnung mit Matrizen und die habe ich Ihnen da aufgeschrieben. Hier verwende ich also DINA, die Hintereinanderausführung von Vektorraumhomomorphismen, und das ist ja das, was die Gruppenelemente machen und was Tau macht, ist dasselbe oder entspricht bei geeigneter Wahl, blablabla, der Multiplikation von Matrizen. Sodass also diese Rechnung, die wir machen müssen, sich auch in Matrizenschreibweise ausdrücken lässt, und zu zeigen ist dann für das Gruppenelement H, über das wir reden, dass Delta 1 von H multipliziert mit der Matrix T von M dasselbe ist, als wenn wir zuerst die Matrix T von M hängen und dann mit Delta 2 von H multiplizieren. Das ist diese Verträglichkeit, aber ausgedrückt in Abbildungsmatrizen. Und die Rechnung zeigt einfach, dass das stimmt. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, warum ich diese ganzen Rechenschritte nicht an der Tafel machen wollte. Denn was wir hier in Wirklichkeit machen, ist ja nur, lineare Algebra zu benutzen, also dieses Bild, dieses Hin- und Hergehen zwischen Vektorraumhomomorphismen und Abbildungsmatrizen. Und das Einzige, was daran vielleicht etwas fortgeschrittener ist, ist, dass wir die Gruppenwirkung irgendwie mitdenken. Ja, das ist meine kleine Vorüberlegung. Erstens, wir können da diese T von M-Matrizen basteln, und das ist irgendwie interessant. Und wir bekommen auf diese Art und Weise, wenn wir eine Matrix reinfüttern, mit der Rastenvorschrift G-Monohomomorphismen von V1 nach V2. Die Beweisstrategie wird jetzt sein, sich geschickte Matrizen M zu wählen und die einzusetzen, sodass man irgendwas sieht. Und dann werden, wie durch Zauberhand, aber leider auch mit ein bisschen rumgerechnet, diese beiden Formeln in A und B rauskommen. Ergibt die Strategie erstmal Sinn? Ja, so eine allgemeine Bastelvorschrift, allgemeine Eigenschaften. Und jetzt werfen wir da gewisse, irgendwie geschickt definierte Matrizen rein und gucken, was passiert. Dann komme ich zu Teil A. In der Voraussetzung von A steht, dass Delta 1 und Delta 2 nicht äquivalent sein sollen. Delta 1 und Delta 2 sind irreduzibel, die dazugehörigen Module sind einfach. Und bei einfachen Modulen, da haben wir schon ganz oft das folgende Argument gemacht. Ich mache hier so einen kleinen Blendel, damit ich das Argument nochmal skizziere. Wenn ich einen G-Modul-Homomorphismus habe, nennen wir ihn Alpha von V1 nach V2, G-Modul-Hom, und V1 und V2 sind jetzt eine einfache Voraussetzung, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten, was dieses Alpha machen kann, weil wir so eingeschränkt sind darin, was der Kern sein kann. V1 ist einfach, das heißt, der Kern von Alpha ist alles oder nichts. Wenn der Kern alles ist, dann eine Nullabbildung. Wenn der Kern nichts ist, ist es ein Isomorphismus, beziehungsweise ja, also wenn Sie die gleiche Dimension haben, dann aber dann ist auf jeden Fall die Abbildung injektiv. Okay? So, kann es sein, Moment, ich muss kurz klären, warum die gleiche Dimension haben sollten. Denn wenn, dann ist es wirklich ein Alles oder Nichts im Sinne von Nullabbildung oder Biel. Aber ich muss mal kurz überlegen, warum. Denn theoretisch könnten ja die Darstellungen nicht äquivalent sein, aber die Vektorräume trotzdem die gleiche Dimension haben. X mal jetzt mal kurz durch. Angenommen, die haben die gleiche Dimension und dann auch noch angenommen, Alpha ist nicht die Nullabbildung. Dann folgt aus der Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen, dass dann Alpha biertief ist, also ein Isomorphismus. Und dann wird es eine Übungsaufgabe geben, in der man ausrechnen kann, dass aufgrund der Konstruktion von diesem ganzen Zeug Alpha auch verträglich ist mit den Darstellungen und dass deswegen dann Delta 1 und Delta 2 äquivalent sein müsste. Aber das sind sie nach Voraussetzung nicht. Also, was passiert, wenn ich nicht die gleiche Dimension voraussetze? nachdenken. Dann könnte ich höchstens noch... Ah, aber das Bild ist ja auch ein G-Teilmodul. Ja, das Bild ist auch ein G-Teilmodul. Das heißt, so funktioniert das Argument. Wenn es nicht die Nullabbildung ist, so dieses Alpha, wenn es nicht die Nullabbildung ist, dann heißt das ja, dass das Bild hier auch ein Teilmodul ist von V2, der nicht der Nullmodul ist. Das heißt, dann muss es alles sein. Das heißt, dann haben wir automatisch die gleiche Dimension und einen Isomorphismus. Das schreibe ich hier kurz als Gedächtnisstütze hin. Also das ist ja tatsächlich die Nullkonsequenz daraus, dass V1 und V2 einfache Moduln sind und dass der Kern deswegen nur alles oder Null sein kann. Da V1 kommt noch ein bisschen mehr Begründung. Die Nullabbildung sein. Ich schreibe mal sonst Objektiv und Widerspruch, siehe Übung. Der Widerspruch wird dazu zustande kommen, dass Delta 1 und Delta 2 nicht äquivalent sind und eine Übungsaufgabe diese kleine Lücke schließen. Dass das genau in die Übungsaufgabe passt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, da hatten wir doch so ein tolles Rezept. Wir nehmen eine Matrix, wir basteln dann wie rum, wir kriegen einen G-Modul-Homomorphismus. Oh, schade, da kommt immer die Nullabbildung raus. In anderen Worten, muss, egal welche Matrix ich da jetzt reinstecke in diesen Bastelprozess, muss das Resultat T von M die Nullmatrix sein. Für alle Matrizen M, N1, N2 und C ist also wegen der ganzen Vorüberlegung, die wir deshalb gemacht haben, die Matrix T von M die Nullmatrix. Denn das ist die einzige Abbildungsmatrix, die bei der Wahl von dem Ganzen, was wir hier haben, die Nullabbildung repräsentiert. Aha, na dann wählen wir doch jetzt mal eine geschickte Matrix M und nutzen aus, dass beim Bastelprozess die Nullmatrix rauskommt. Hier ist meine geschickt gewählte Matrix M. Jetzt wird das ein bisschen Indexgerödel. So, dass es zu den Zeilengespalten passt. Also muss ich der Matrix-Eintrag heißt jetzt MST. Ich tüte gleich hin, woher die kommen. Alle I, J, K, L sei der Matrix-Eintrag klein m ST, also der Eintrag von M an der Stelle, also das sollte ich noch genauer machen, an der Stelle ST bedeutet in der S-ten Zeile und in der T-ten Spalte. Dann ist es hoffentlich überhaupt nicht mehr missverständlich. Eintrag von M in der S-ten Zeile und T-ten Spalte. Ich schreibe gleich weiter und dann gucken wir, ob das verwirrend ist und ob wir ein Beispiel brauchen. Aber ich will die Matrix jetzt quasi definieren, indem ich bei allen Einträgen sage, wann die 1 und wann die 0 sind. Ich schreibe mal nach unten. Der Eintrag ist 1 nur in dem Fall, wo S gleich J ist und T gleich K. I und J brauche ich erst später. Und ansonsten immer 0. So, so ist es zu verstehen.
Also im Konica Delta, Delta JK.
Gut. Ja. Genau. Ich lege J und K fest. I und L brauchen vielleicht auch noch.
Du musst Delta S mal Delta TK nehmen.
Ja, weil die gleichzeitig, ja, genau, weil es gleichzeitig gelten soll.
Ah, ja.
Gleichzeitig S gleich J und T gleich K. Das heißt, der Matrix-Eintrag, ich lege J und K fest, sagen wir 1 und 2. Dann ist der Matrix-Eintrag 1 genau dann, wenn ich in der ersten Zeile und zweiten Spalte gleichzeitig bin und ansonsten immer nur. So ist es geschehen. Und das heißt also, dass wenn ich jetzt in die Matrix T von M gucke, ah, da müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie die Einträge von T von M zustande kommen. Aber erstmal haben wir jetzt so eine Matrix, die hat eine 1 und ansonsten lauter Nullen. Wenn ich da so reingehe, dass ich festlege, was J und K sind. Genau. Das heißt, in dem Moment, wo ich da sowas festlege, habe ich so eine Matrix. Und jetzt schaue ich mir den Eintrag von T von M an. I, J, K und L habe ich die ganze Zeit. Das heißt, die benutze ich kurz weiter. An der Stelle. Darf ich jetzt an der Stelle I, L schreiben? Und damit ist gemeint Ite, Zeile, Elte, Spalte. Also so habe ich das immer gemacht. Dann würde ich das hier einfüllen. An der Stelle I, L. In Matrix T von M steht jetzt also was? Naja, T von M ist immer die Nullmatrix, also steht da 0. Und gleichzeitig steht da aber ja das, was rauskommt, wenn man die Matrix M in unsere Bastelarbeiten einsetzt und dann ausrechnet, was da steht. Überlegen können, wie die Einträge sich zusammensetzen. Das war die Summe über alle Gruppenelemente. Abbildungsmatrix für G, Stern M, Stern Abbildungsmatrix für G und G. So, und jetzt gehe ich so ein bisschen durch, wie man auf die Einträge dieser Matrizen kommen kann. Erstmal immer nur für ein festes Gruppenelement G und wie man dann auf die Summe kommt. Also stellen wir uns mal kurz vor, was da los ist. Wir haben jetzt also unsere Matrix M. Und M hat jetzt hier an irgendeiner Stelle, ich schreibe mal irgendwo was hin, so eine 1 und sonst lauter 0. Was passiert, wenn diese Matrix jetzt von rechts auf die Abbildungsmatrix Delta 1 von G trifft? Mal kurz nachdenken. In der Matrix Delta 1 von G stehen in den Zeilen die Koeffizienten für die Bilder der Basisvektoren unter der Abbildung, die gegeben wird. Zeilen. Meine Wiener Zeilen. Jetzt multipliziere ich mit M. In der ersten Zeile, also wenn ich jetzt Matrixmultiplikation mache und ich nehme die erste Zeile, dann gehe ich ja die erste Zeile und dann nacheinander die Spalten der Matrix, die rechts steht, durch. Das heißt, ich habe jetzt hier die erste Zeile, die gehört zum ersten Basisvektor. Und jetzt gehe ich hier nacheinander die Spalten durch und es passiert nur einmal was, nämlich hier in dieser Spalte, wo die 1 steht. Und da wird der Eintrag, der entsprechende, in der entsprechenden Zeile von meiner Abbildungsmatrix kopiert. Den schreibe ich hin, einmal, sonst passiert nichts. Das heißt, in der Zeile, wo die 1 steht, hier sieht es aus wie die zweite, da findet dieses Kopieren statt. Wir merken uns also, zweite Zeile. Wenn ich jetzt die Matrixmultiplikation mache und nehme die erste Zeile und gehe da durch, dann passiert in allen anderen Spalten nichts. Nur in der Spalte, wo die 1 ist, wird der zweite Eintrag kopiert. Das ist also dann in der ersten Zeile von Delta 1 von G der zweite Eintrag. So, der steht dann also Ich gehe ja nacheinander durch, um die erste Zeile des Ergebnisses zu kriegen und meistens steht da 0, aber da an der entsprechenden Stelle in der gleichen Spalte steht der entsprechende Eintrag aus der ersten Zeile von Delta 1 von G. Das heißt, da steht irgendwas. So. Zweite Zeile. Gleiches Spiel. Ich nehme die zweite Zeile von dieser Matrix, gucke hier die Spalten von M durch, da passiert genau dasselbe. Das heißt, auch bei der zweiten Zeile laufe ich hier durch, lauter 0, lauter 0, und dann wird hier der entsprechende Eintrag genau einmal kopiert. Das heißt, auch hier wird der entsprechende Eintrag. Wir sehen, was passiert. Wir kopieren diese Spalte. Heißt also, wenn ich diese Matrix-Multiplikation gemacht habe, dann ist die Matrix, die rausgekommen ist, die Spalte von dieser Abbildungsmatrix, die zu dem entsprechenden Index hier von M gehört. Das heißt, wir müssen gucken, wo in M was steht, welche Zeile, welche Spalte. Die Spalte wird kopiert. Einverstanden? So, jetzt habe ich auch. Wir sind dann gleich mit A fertig. Das machen wir jetzt noch und ich glaube, dann müssen wir noch aufhören. Stellen wir uns diese Matrix, ich bleibe mal kurz bei diesem Bild, einfach um zu veranschaulichen, was wir da rechnen. So, der Rest ist 0. Hier haben wir so eine Spalte, wo was aus der Abbildungsmatrix rauskopiert wird. Das haben wir da jetzt stehen und das verknüpfen wir jetzt noch mit dieser Abbildungsmatrix. Was passiert da? Naja, jetzt gehen wir da diese Zeilen durch, haben ganz viele Nullen und immer nur da, wo hier an der Stelle was von Null verschieden ist, kann das überhaupt hier in der Matrix auch was Interessantes treffen. Und dann, hier ist die Zeile, dann treffen wir hier in der entsprechenden Spalte auf die Stelle, die hier mal markiert wird. Und das passiert in jeder Spalte einmal. Das heißt, dann haben wir da diese Einträge der Matrix, Delta 2, jeweils multipliziert mit diesen Leuten. Und das kommt raus. Jetzt haben wir da I und L, I-te Zeile, L-te Spalte. Das heißt, alles, was wir hier gemacht haben, hier für die, ich sag mal, zweite Zeile und was auch immer, welche Spalte, das ist quasi das I, also die Zeile, die wir markiert haben, die zweite wäre I und L wäre der Raum für die Spalte. Dann können wir das jetzt also hinschreiben. Dieser Eintrag ist, alles, was ich gerade erklärt habe, habe ich hier so ähnlich auch aufgeschrieben, aber das schreibe ich jetzt nicht alles ab. Dieser Eintrag ist, und das ist erstmal für jedes Gruppenelement so, aber dann summieren wir die einfach nur auf. Also kann ich jetzt diesen Eintrag hinschreiben, das ist die Summe über alle Gruppenelemente, Delta 1 von G, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Da sind wir bei der entsprechenden Zeile immer durch, dann wurde es kopiert, das war eine Spalte. Das heißt, hier haben wir I, J, I ist unser festes I, J ist das, was läuft, weil wir die Spalte kopieren. Und wir multiplizieren mit den entsprechenden Einträgen der Matrix Delta 2 und da an der Stelle KL. Und damit muss man halt die Indizes richtig zusammenpuzzeln, damit das alles stimmt. Aber I muss vorne stehen, weil wir die i-te Zeile betrachten. Und L muss hinten stehen, weil wir die l-te Spalte betrachten. So muss das zusammenpassen. Und dann läuft man da halt entsprechend drüber. Achso, der Eintrag ist also 0 und er ist gleichzeitig das und das ist auch. Geschickt gewählt, nämlich so, dass man damit ausrechnen kann, wie man an die Stelle IL kommt, dann ist es 0 und gleichzeitig dieser Eintrag und das ist auch das, wovon wir zeigen wollten, dass es 0 ist. Das heißt, wenn man sich überlegt, wie kommt man auf diese Beweisidee, dann ist das so ein Reverse Engineering, dass man sich überlegt, diese Summe über diese Matrix-Einträge, also die Produkte der Matrix-Einträge, die kommt genau raus, wenn man eine so gestaltete Matrix M mit so einer Einzige da in diesem Bastelprozess stellt. Das ist quasi die ganze Idee, die dahinter steckt.
Und B ist zwar nicht so lang, aber auch zu lang, um das jetzt in 5 Minuten zu machen. Deswegen werde ich dann den Anfang machen, damit wir so ein Startargument haben und dann nächste Woche wieder einsteigen können. Für B, da muss ich mich einmal kurz einsammeln bei Satz 2.15. In Satz 2.15, da haben wir so verschiedenes Zeug, eine halb einfache Algebra, bla bla bla. Und dann haben wir die Anzahl der einfachen A-Modulen in der direkten Zerlegung von den homogenen Komponenten. Das war dieser Satz mit den 5 Aussagen. Und da steht in Teil, ich glaube auch C, genau, da steht in Teil C, in dem Fall, wo der Körper algebraisch abgeschlossen ist, oh yay, C ist algebraisch abgeschlossen. Das können wir benutzen. Da steht in Teil C, dass die Dimension von irgendwas 1 ist. So, Moment, was war das? Dieses Ding, von dem die Dimension 1 ist, das war der Homomorphismenraum von einem einfachen Modul in sich selber. Das wenden wir jetzt hier an. V1 und V2 sind einfach. Wenn ich mir also die CG in Wirklichkeit, Homomorphismen von V1 nach V1 angucke, dann weiß ich jetzt, weil es hier automatisch abgeschlossen ist, dass dieser Homomorphismenraum Dimension 1 hat. Das kann ich hier aus Satz 2.15c rauslesen. Das wende ich für V1 an. Und V1 einfach ist, gilt mit Satz 2.15c. Bezieht sich ja nur auf alles, was mit Delta 1 und V1 zu tun hat.
Das ist, glaube ich, das falsche C, oder? Da hat sich ein komplexes...
Ja, stimmt. Ja, das ist das falsche C. Dankeschön. Dieser Homomorphismenraum hier ist eindimensional. Das heißt, die Summe auf zu C. Insbesondere kann man diese ganzen Wirkungen der Gruppenelemente immer beschreiben als skalare Vielfache der identischen Abbildung. Insbesondere existieren Gruppenelemente, ein Körperelement, sagen wir Lambda, indiziert mit den Gruppenelementen, so dass die davon bewirkte Abbildung, die identische Abbildung ist, multipliziert mit diesem Skalar. Das kann ich in Matrix-Schreibweise so ausdrücken, dass die entsprechende Abbildungsmatrix dann das Lambda-G-Fache der dazu passenden Einheitsmatrix ist. Die dazu passende Einheitsmatrix hat die Größe N1 kreuz N1, weil 1 die passende Dimension ist. So, da werden wir nächstes Mal einsteigen. Das heißt, ich schreibe das wieder an. Dann erinnern wir uns, die Gruppenelemente sind invertierbar. Deswegen müssen diese Skalare von 0 verschieden sein. Bla bla bla, dann argumentieren wir weiter und dann sind wir in ein paar Zeilen fertig. B ist viel weniger mühsam als A. Vielen Dank, dass Sie A so gut durchgehalten haben. Es gibt ab und zu jetzt diese Resultate, wo wir einfach so rumrechnen. Und ich verspreche aber, es wird immer irgendwas Cooles rauskommen. Diese Formeln hier in A und B sehen unscheinbar aus, aber wenn wir dann später sehen, wie daraus die Orthogonalitätsrelationen werden und wie wir dann Charaktertafeln bestimmen können, dann ist es auf einmal alles wie ein kleines Wunder. Also, freue ich mich darauf und hoffe, Sie halten durch. Nächste Woche geht's weiter. Vorher sehen wir uns aber Montag in der Übung. Bis dann.